Ich las, dass am 28.11.1964 die Mariner 4 zum Mars losstartete, eine bemannte Mars-Mission. Jetzt die Frage, ist das der Grund, warum heute der Tag des roten Planeten ist, oder gibt es da einen anderen?
Also ich nehme mal an, dass das damit zu tun hat, weil Mariner 4 war natürlich eine unbemannte Mission. Mariner 4 war die erste erfolgreiche Marssonde überhaupt, wie ich schon sagte, am 28. November 1964 gestartet und am 15. Juli 1965 am Mars vorbeigeflogen und hat da 22 verwertbare Aufnahmen gemacht aus der Nähe. Damals war das die große Sensation, weil wir noch nie so dicht am Planeten Mars waren. Und diese Bilder zeigten nicht etwa Kanäle, so wie auf Zeichnungen von Cipollelli einige hundert Jahre davor gemacht, sondern das Ganze zeigte sich doch als eine sehr zerklüftete Gegend mit vielen Kratern, so wie auf anderen Planeten sicherlich auch, wie auch auf dem Mond. Also man hatte mit diesen vielen Kratern eigentlich nicht gerechnet. Der Mars hat ja eine dünne Atmosphäre, aber ich denke mal, das hat mit diesem 28. November 1964 zu tun, an dem die Atlas Agena in Cape Canaveral startete und wirklich das erste Mal eine Sonde erfolgreich zum Mars brachte.
Sie meinten ja jetzt, dass eben als die Mariner 4 diese Bilder schoss, dass die recht neu waren. Allerdings ist der Mars ja schon sehr, sehr lange in der Menschheitsgeschichte ein Interessensgegenstand. Können Sie da ein bisschen zurückgucken? Also wann wurde der Mars denn als Mars entdeckt?
Ja, also die erdnahen Planeten sind natürlich schon sehr, sehr, sehr lange bekannt. Das ist eigentlich die Grundvoraussetzung eines Weltbildes gewesen. Dazu gehörten ja die Planeten bis zum Jupiter hin. Alles, was danach kam, wurde auch erst später entdeckt. Und der Mars spielt eine ganz besondere Rolle, weil er der Erde teilweise sehr nahe kommt und auch mit Fernrohren gut beobachtet werden kann. Und natürlich wegen seiner rötlichen Färbung. Das gab immer wieder zu Spekulationen Anlass, was dort auf dem Mars sein könnte. Und schließlich in der Fantasie sind ja keine Grenzen gesetzt, spielen Marsmännchen immer eine große Rolle, die kleinen grünen Männchen vom Mars. Und das, was wir heute wissen, gibt es die leider nicht.
Ja, zumindest nicht in dieser Form, ja. Und zumindest nicht auf dem Mars. Vielleicht muss man ein bisschen buddeln. Können wir vielleicht später noch darauf zu sprechen kommen, was man da so alles an Leben eventuell finden könnte. Aber zuvor würde ich gerne wissen, was diesen Mars denn so besonders macht. Also Sie haben schon gesagt, er ist nicht so unweit von der Erde entfernt. Aber warum wird denn sonst noch so viel Zeit, Geld und Forschung auch genau auf diesen Planeten verwandt?
Da kommt eigentlich beides zusammen, was Sie gerade sagten. Es ist die einzige Möglichkeit, wo wir heute technisch in der Lage dazu sind, auch wirklich Lebensspuren zu finden. Einmal, weil er wie gesagt recht nah ist. Wir können alle zwei Jahre dorthin fliegen. Es gibt dann eine bestimmte Konstellation zwischen Erde und Mars, sodass es Sinn macht, von der Antriebstechnik her dorthin zu fliegen. Das ist alle 26 Monate der Fall. Also wir kommen relativ schnell dorthin. Man braucht ungefähr ein halbes bis dreiviertel Jahr, kommt immer darauf an. Und wir können auf dem Mars relativ sicher landen, auch wenn das nicht immer funktioniert hat. Und wir können dann nach Lebensspuren suchen. Das ist auch immer wieder die Aufgabe dieser Sonden, die in der Mars-Umlaufbahn sind oder die auf dem Marsboden landen, zu gucken, gibt es denn da irgendwelche Formen von Leben? Es gibt immer die Möglichkeit, dass dies so sein kann. Man muss nur, wie Sie schon auch sagten, tief graben. Das ist dann eine Aufgabe des europäischen Mars-Rovers, der vielleicht 2022 fliegen wird, tief in den Boden hineinzugehen. Feuchtigkeit gibt es. Man ist sich eigentlich auch sicher, dass es fließendes Wasser auf dem Mars gegeben hat. Das sprechen ganz viele Hinweise dafür. Die Strukturen auf dem Mars, große Canyons und so weiter. Möglicherweise gibt es auch jetzt noch Wasser, nicht unbedingt fließendes Wasser, aber in den Boden gebundenes Wasser. Man hat bei einem Polarlander auch schon mal tropfenförmiges Wasser gefunden. Das heißt also sehr, sehr salzhaltig natürlich, sonst könnte es bei diesen Temperaturen auch nicht existieren. Aber man will unbedingt wissen, gab es auf dem Mars Leben? Gibt es heute vielleicht noch Lebensformen? In aller Bescheidenheit natürlich nur ganz, ganz kleine Mikroben oder so etwas, die man dort finden könnte. Der Mars sieht so sehr trocken aus, aber ich glaube, ja, ist es nicht. Weiter tiefer wird man schon auf andere Dinge treffen können. Und wie gesagt, es ist das Hauptziel zu suchen. Und deswegen investiert man auch sehr viel Geld. Das wäre ja wirklich sensationell, wenn wir feststellen, dass sich Leben nicht nur auf der Erde entwickelt hat, sondern auch bei unseren Nachbarn.
Sensationell wäre das bestimmt. Es werden für die Raumfahrt und die Erforschung, das haben Sie jetzt gerade auch angesprochen, angerissen, dass für die Erforschung dieses außerirdischen Raumes ja generell Milliarden an Euros, Dollars, whatever ausgegeben werden. Warum eigentlich? Also wie entgegnen Sie der Kritik, dass ja das Geld vielleicht besser hier eingesetzt wäre zur Verbesserung der Lage der Menschen oder für die Verbesserung der Umwelt auf dieser Erde beispielsweise. Also kurz gesagt, welchen Nutzen zieht denn der Mensch dann letztlich aus Raumforschung? Was würden Sie da sagen?
Also der Mensch zieht aus der Grundlagenforschung immer Nutzen und Raumfahrt, so wie wir sie heute betreiben, ist Grundlagenforschung. Das eine ist, wir wollen wissen, wie sieht es außerhalb unseres Planeten aus? Aber auch deswegen, weil wir dann Rückschlüsse auf unseren Planeten ziehen können. Der Mars hatte mal eine dichte Atmosphäre, die hat er verloren. Dafür gibt es klimatische Veränderungen, die ganz immens sind. Dasselbe trifft auf die Venus zu, wo wir eine sehr dichte Atmosphäre haben, dort aber sehr komplexe Vorgänge in der Atmosphäre vor sich gehen, aus denen wir für unsere Atmosphäre, für unseren Planeten natürlich lernen können. Dann ist es so, ja, der Mensch muss forschen und der Mensch wird immer forschen und wenn er die technischen Möglichkeiten hat, dies auf dem Mars zu tun, wird er das auch tun. Irgendwann auch selbst zum Mars zu fliegen und dort zu forschen und zu leben. Das ist eigentlich unabdingbar. Und ich kann mich an die scharfe Kritik erinnern, zum Beispiel hier in Deutschland, als wir damals die Space Lab Mission gemacht haben, D2, und man mir versuchte vorzurechnen, dass man so und so viel Hunderte von Millionen D-Mark damals, Milliarden, ausgegeben hat. Und dafür hätte man so und so viel Krankenhäuser bauen können. Sie hätten nicht ein Fenster für ein Krankenhaus bekommen, wenn sie das Geld nicht für Space Lab D2 ausgegeben hätten, weil dann wäre das Geld gar nicht ausgegeben worden, beziehungsweise für andere Forschungsprojekte. Also das ist immer eine sehr einfache Rechnerei. Ich kann Ihnen auch sagen, wir geben viel mehr für Zigaretten aus, als dass wir dafür ausgeben. Die Bundesrepublik Deutschland allein, jeder Bürger gibt im Jahr umgerechnet etwa 15 Euro für alles, was mit Raumfahrt zu tun hat, aus. Ich denke mal, das ist eine Summe, die wir uns als Hochtechnologieland durchaus leisten sollten. Und da spielt natürlich auch eine ganz große Rolle, wer in der Technologie mithalten will, muss an vorderster Front dieser Technologie mitarbeiten können. Und wir Europäer tun das. Wir haben ja diese Marssonde jetzt gerade in die Umlaufbahn gebracht, den Trailgas Orbiter. Das ist auch zum Beispiel eine Sonde, die nach Spurengasen sucht, die eventuell auf vulkanische Aktivitäten zurückdeuten oder aber auch auf gewisse Lebensformen, die Methan ausstoßen. Das ist eine ganz wichtige Forschungsaktion. Hier ist allergrößte, beste Technik da, die wir dort verwenden, auch wenn dieser kleine Cipollelli-Lander das Landen leider nicht überstanden hat, aber daraus lernt man. Also wie gesagt, wir brauchen das, um forschen zu können, um unsere Umwelt selbst mitzuverstehen und vor allen Dingen aber auch für technologische Entwicklung. Und ich sage es nochmal, der Mensch muss einfach forschen, dazu ist er da. Sie werden sich nicht zurücksetzen können und aus dem Fenster gucken, ohne doch mal, was ist eigentlich dahinter und wie sieht es da aus. Also die Neugier des Menschen ist mit der größte Antrieb für solche Forschung.
Und genau, manchmal kann man, dachte ich dann auch so, Effekte gar nicht wirklich, also einpreisen sowieso nicht, aber auch einschätzen nicht, weil was dann der Blick in die Weiten dann mit dem eigenen Selbstbild sozusagen macht, das ist ja wahrscheinlich nicht einfach aufzuschlüsseln. Sie haben mir einen Stichpunkt gegeben, nämlich Stichpunkt Umwelt und eben meinten Sie auch, dass der Mensch ganz schön eifrig am Rumbohren ist, überall da, wo er bohren kann und ich musste dann unmittelbar an Fracking denken und habe mir überlegt, gibt es eigentlich sowas wie so eine Umweltorganisation fürs All? Gibt es da irgendwie Akteure, so wie hier auf der Erde, irgendwelche Menschen und Initiativen, die sich für Umweltfreundlichkeit und Ahnung, rohstoffschonendes also Arbeiten und so weiter einsetzt?
Da gibt es schon eine ganze Menge. Und da, gerade das, was Sie zum Schluss sagten, es ist gerade in Luxemburg eine Gesellschaft gegründet worden, die sich mit den Grundlagen des Abbaus von Bodenschätzen auf Asteroiden beschäftigt. Das ist eine Sache, die steht nicht heute an. Aber dass man heute bereits rechtliche Grundlagen schafft dafür, wie man es macht, das ist also eine ganz wichtige Sache und zeigt auch in die Richtung, in die es einmal gehen wird. Wir werden irgendwann, das ist Science-Fiction-Logik eigentlich, anfangen, über unsere Erde hinaus Rohstoffe zu besorgen. Das wird man vom Mond tun, als nächstes dann von Asteroiden. Und da gibt es dann schon die Vorschläge. Ganz wichtig, von Beginn an der Raumfahrt und auch für den Mars sehr wichtig, wenn wir Sonden zum Mars schicken, vornehmlich die, die landen sollen, dann ist es quasi gesetzlich vorgeschrieben, dass die völlig sterilisiert werden, sodass wir keine Mikroben von der Erde dorthin bringen zum Mars und sagen, wir haben dann auf dem Mars etwas gefunden, was sehr erdähnlich ist, aber die Dinger haben wir selber dort eingeschleppt. Also das gilt nicht nur für den Mars, sondern auch für andere Planeten. Sodass man zum Beispiel auch diese Saturn-Sonde, die jetzt da noch kreist, Cassini um den Saturn, dass man die im nächsten Jahr, beziehungsweise 2018, in die Atmosphäre des Saturn bringt, um sie dort zu zerstören, damit sie nicht unbeabsichtigt auf einen der Saturnmonde aufprallt und ihn dann durchaus verseuchen kann mit Mikroben und sowas, alles, was eben da noch mit an Bord sein kann. Das ist eine ganz wichtige Sache. Dann gibt es ja eine UN-Richtlinie, ein Recht, das ja besagt, kein Himmelskörper gehört irgendjemand. Also ich kann nicht zum Mond gehen und sagen, dieses Teil, dieses Stück vom Mond gehört mir jetzt nur, weil ich da meine Fahne hinsetze. Das ist also auch gesetzlich geregelt. Also da geht schon ein ganzes Stück hin ins Rechtliche, wie man mit dem Außerirdischen umgeht, mit dem Außerirdischen umgeht. Und es gibt ja auch Leute, die arbeiten daran, rechtliche Grundlagen zu finden, wie man mit den Außerirdischen umgeht, sollte es sie geben, sollten sie mal hier vorbeischauen.
Ja, Sie haben, das ist ja öfters jetzt schon angeklungen und das ist ja das, was auch unter anderem den Mars so interessant macht für den Menschen, nämlich, dass da so Bedingungen herrschen, dass es so, naja, man könnte sagen, eben der Mars ein Planet an der Grenze zur habitablen Zone ist. Also es sind Bedingungen da, die eben für gewisse Lebensformen zumindest diesen Planeten bewohnbar machen. Gibt es da in unserem Sonnensystem Vergleichbares, beziehungsweise weiß man von anderen Systemen, wo man vielleicht schwerer hinkommt, aber solche Bedingungen wie auf dem Mars oder vergleichbare herrschen?
Also vergleichbare wie auf dem Mars hat man außerhalb unseres Sonnensystems noch nicht gefunden. Es gibt ja verschiedene Untersuchungsmethoden, um Planeten außerhalb unseres Sonnensystems zu finden. Man hat da viele bereits gefunden, nachgewiesen. Das geht aber meistens über bestimmte Verrechnungen von Bewegungen um deren Sonne herum. Aber es kommt immer mal wieder in der Presse die Meldung hoch, man hat einen erdähnlichen Planeten gefunden. Das sind alles Hypothesen. Man hat noch keine Atmosphäre exakt nachweisen können, sodass man auch nicht Zusammensetzung von Atmosphären und so weiter weiß. Bei uns im Sonnensystem gibt es einen Mond, der Saturn, der Titan, der eine Atmosphäre hat, die ungefähr in der Dichte unserer Atmosphäre entspricht, allerdings nicht in der Zusammensetzung. Dort erwartet man auch mögliche Lebensformen, die sich dort gebildet haben können. Es gibt Methanseen, Methanflüsse und in diesen ist durchaus Leben möglich, zwar nicht unbedingt so, wie wir uns das so vorstellen können, aber Mikrobenform oder ähnliches. Dann gibt es Monde um Jupiter und auch Saturn, von denen man ausgeht, dass sie einen riesigen Ozean unter der Oberfläche haben, auch mit flüssigem Wasser. Also verschiedene Forscher gehen davon aus, andere gehen davon aus, dass es mehr so Eisschmuddel ist, der dort so unten drunter rumwabert. Und hier will man, da gibt es Projekte bereits, eine Sonde zum Europa schicken, das ist dieser Mond Europa bei Jupiter, um dann vorzubereiten, dort auch mal zu landen und quasi ein kleines U-Boot durch den Eispanzer zu schmelzen und dann in dieser Europa-Eissuppe dort zu gucken, ob man dort etwas Lebendes findet. Ja. Hochinteressant, aber nicht in den nächsten 20 Jahren zu machen.
Ist auf jeden Fall hängen geblieben, der Europa. Mond ist das, ja, ein Saturnmond?
Jupitermond.
Jupitermond Europa mit Eisschmuddel, der unter einer Eisdecke herumwabert. Genau.
Wie gesagt, andere sind der festen Überzeugung, es gibt, es ist ein richtiger Ozean mit Wasser, mit Anführungsstrichen klarem Wasser. Aber da gehen die Meinungen halt sehr auseinander.
Nochmal zurück auf den Mars geguckt, Herr Fellenberg. Eine letzte Frage, die dann doch eher an Ihre Fantasie appelliert, vielleicht in Kombi mit Menschenverstand. Welche Szenarien können Sie sich denn vorstellen, werden wir, sagen wir, so in 50, 100 Jahren erleben auf dem Mars? Oder ja, und vielleicht können wir auch noch ein bisschen weiterdenken, 300, 500 Jahre. Welche Entwicklungen, denken Sie, wird es da auf jeden Fall so in nächsten, ja, in absehbarer Zeit, in 500 Jahren, naja, geben?
Also wir hatten auf dem großen Astronautikkongress dieses Jahr einen sehr interessanten Vortrag von Elon Musk. Das ist ja der Privatmann, der eine Firma betreibt, die Raketen starten lässt und an einem bemannten Raumschiff arbeitet für die NASA, das im kommenden Jahr fliegen soll, beziehungsweise Anfang 2018. Also jemand, der weiß, was er tut. Und der stellte dort ein Programm vor zur Kolonialisierung des Mars. Er will in 60 Jahren vielleicht damit anfangen und zunächst mal 1 Million Menschen auf den Mars bringen, die dort dann leben und arbeiten sollen. Nun muss man sich den Mars nicht so vorstellen, als wenn man dort hinfliegt und genauso dort leben kann wie hier. Die Atmosphäre ist sehr dünn, wir haben 38% Schwerkraft, also nicht mal die Hälfte von Schwerkraft. Der Mars ist mit knapp 6.800 Kilometer Durchmesser ungefähr halb so groß wie die Erde, besitzt zwei kleine Monde, eine ausgeprägte Geologie. Und die Temperaturen sind interessant, also an der wärmsten Stelle im Hochsommer können 27 Grad erreicht werden, hört sich erstmal sehr gut an, aber die tiefsten Temperaturen liegen bei minus 133 Grad. Die Atmosphäre besteht zu 96% aus Kohlendioxid. Sauerstoff kommt nur zu 0,15% vor. Und Wasser also, sprich in Wolken oder in Dunst, zu 0,02% in der Atmosphäre. Also wir müssten eine ganze Menge tun. Und Sie sprechen da von einem Zeitraum von mehreren hundert Jahren. Also ich bin der festen Überzeugung, dass es diese Kolonialisierung geben wird. Ob nun in der Form, dass wir in 60 Jahren 1 Million Menschen dahin schicken, das mag in den Sternen stehen und da geht meine Fantasie doch nicht weit genug. Aber es wird kommen, wenn man auf Jahrhunderte rechnet. Und dann wird man auch beginnen müssen, den Mars umzugestalten. Und da gibt es dieses Wort Terraforming, sodass man den Mars erdähnlich macht. Das kann man mit verschiedenen Pflanzen und Ähnliches und Algen und anderen Dingen tun, dass sich die Atmosphäre wieder verdichtet, dass mehr Sauerstoff produziert wird und so weiter, dass man dort auch leben kann. Das Ganze ist allerdings eine sehr fantastische Geschichte. Dieses Terraforming wurde ja hunderte von Jahren in Anspruch nehmen oder tausende von Jahren. Aber ich denke mal, wir werden Kolonien auf dem Mars haben in 200-300 Jahren. Wie groß sie sein werden, wir werden regelmäßig dort Kontakt hin haben. Und über den Mars hinaus werden wir das auch tun, dass wir zumindest Stationen haben werden innerhalb des unseres Sonnensystems und irgendwann auch die Technologie besitzen werden, aus unserem Sonnensystem herauszugehen. Und wenn wir wirklich von Zeiträumen sprechen, über mehrere hundert Jahre, es ist eigentlich unvorstellbar, was wir in den letzten 50 Jahren erreicht haben, wenn Sie jetzt von Mariner 4 ausgehen bis hin zu dem Opportunity, diesen kleinen Rover, der nun schon fast 13 Jahre auf dem Mars herumfährt, 43 Kilometer dort zurückgelegt hat. Was wir also in 50 Jahren gemacht haben, da ist es schwer einzuschätzen, was wir in 500 Jahren machen werden.